Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich vermute mal, jeder von euch, von Ihnen, hat schon mal so eine kleine Gideon-Bibel gesehen. Vielleicht auch als Buch im Hotelzimmer, in der Schublade oder eben bei einer Schulverteilung bekommen. Ich denke, vielen ist das bekannt. Man fragt sich natürlich, warum heißt das Gideon? Und man fragt sich auch, warum nennen die sich Gideons, die das verteilen? Das ist eine sekundäre Frage. Die erste Frage wäre erstmal überhaupt, wer ist denn Gideon? Gideon wird in Hebräer 11 bezeichnet als eines der Vorbilder im Glauben aus dem Alten Testament. Vorbild nicht in dem Sinne von vorbildlich, also total vorbildlich. Die Bibel verschweigt auch die Schwächen und auch das Versagen der sogenannten Glaubensvorbilder nicht, auch bei Gideon. Gideon gehört zu den Vorbildern, weil er zu den Menschen gehört, die uns Beispiel sein können für unseren Glauben, für unseren Weg mit Gott. Und deshalb berichtet die Bibel von Gideon unter anderem. Nicht aus historischem Interesse, könnte man auch, sondern als Beispiel, wie Glauben, wie Leben mit Gott aussehen kann. Und ich habe mir gedacht, auch wenn wir in Herbstferien erfahrungsgemäß weniger sind, machen wir trotzdem was Besonderes. Wir nehmen uns mal diesen Gideon in den Blick. An diesem Sonntag und an den nächsten beiden Sonntagen möchte ich ihn gerne vorstellen. Dazu sind ein paar Vorbemerkungen notwendig. Gideon gehörte zu den sogenannten Richtern. Die Bezeichnung Richter und Buch der Richter ist auf den ersten Blick allerdings verwirrend. Das Wort, hebräische Wort, bedeutet zwar auch Jurister im juristischen Sinne Richter, aber eben nicht nur. Man kann es auch übersetzen mit Richter und mit Retter, und das passt besser. Retter passt besser als Richter. Also die Richter im Alten Testament sind nicht frühe Kollegen von unserem Organisten Sigi Gatavis, nein. Sondern Richter im Alten Testament sind Menschen, die von Gott in einer bestimmten Situation berufen wurden, das Volk Israel oder einzelne Stämme zu führen und aus einer akuten Notlage zu retten. Und das Buch der Richter, was gleich nach den fünf Büchern Mose im Alten Testament kommt, umfasst so eine Zeitspanne von circa 200 Jahren nach der Landnahme. Also historisch gesprochen die Zeit von circa 1200 bis 1000 vor Christus. Das Volk hatte unter der Führung Josuas das Land Kanaan besiedelt und war sesshaft geworden. Und dann steht in Richter 17, Vers 6, in jenen Tagen gab es noch keinen König in Israel und jeder tat, was ihm gefiel. Das ist eine gute Beschreibung, was damals im Volk Israel los war. Denn viel zu schnell vergaßen die Israeliten, dass Gott sie aus der Sklaverei Ägyptens befreit hatte und dass er einen Bund mit ihnen geschlossen hatte. Und so kam es zu einem ständigen Auf und Ab. Mal ging es ihnen gut, mal ging es ihnen schlecht. Insgesamt berichtet das Richterbuch siebenmal von so einer Art Kreislauf, so einem Zyklus, der passierte. Also, dem Volk ging es gut. Und weil es ihnen gut ging, vergaßen sie Gott, obwohl sie doch so viel mit Gott erlebt hatten. Und dann erschienen ihnen plötzlich die Götter der Nachbarvölker, also zum Beispiel Baal und Aschera, erschienen ihnen auch ganz attraktiv, schienen auch angeblich mehr vom Ackerbau zu wissen. Und man wandte sich diesen Göttern zu. Und Gott, er entzog ihnen den Schutz und Segen. Wenn Menschen nicht wollen, Gott drängt sich nicht auf. Ergebnis: Israel wurde von fremden Stämmen erobert, unterdrückt und tyrannisiert und geriet in große Not. In solchen Notzeiten wiederum erinnerte sich das Volk Israel an Gott, wandte sich wieder Jahwe, ihrem Gott, zu und schrie zu ihm um Hilfe. Und Gott hörte die Klagen und erstaunlicherweise immer wieder erbarmte er sich seines Volkes. Er berief Richter, also Retter, die die Feinde besiegen konnten. Und dann folgte wieder eine Zeit, in der es Israel gut ging, bis dann in der nächsten Generation Gott wieder vergessen wurde und alles von vorn anfing. Ganz ehrlich, kommt uns irgendwie bekannt vor. Wenn man mal so ein bisschen darüber nachdenkt, dann merkt man, die Richterzeit ist unserer Zeit nicht unähnlich. Wir kennen das doch auch, dieses Auf und Ab in unserem Leben und auch in unserem Glauben. Auch wir suchen immer wieder nach Orientierung, geraten auf Irrwege. Und es geschieht so vieles und gibt so vieles, was uns ja viel attraktiver erscheint und uns von Gott wegzieht. Und da sind auch heute fremde Mächte, die so über uns kommen, die uns unterjochen und unser Leben beschwerlich machen. Wie immer man sie nennen will. Arbeitslosigkeit, internationale Konzerne und Finanzhaie, die wie Heuschrecken alles abgrasen und so weiter. Und als Christen fühlen wir uns wie damals Israel als kleiner werdende Minderheit, hilflos dem Treiben der Welt ausgeliefert und ziehen uns mutlos in eine Art Nischengesellschaft zurück. So war das damals auch. Und da tut es uns gut, uns anzuschauen, wie Gott gehandelt hat damals. Wie gesagt, Gideon ist einer von 12 Richtern, die Gott berufen hat, um seinem Volk zu helfen. Und heute wollen wir uns einmal die Berufung dieses Gideons anschauen. Diese Berufung Gideons fällt in eine Zeit, als Israel von den Midianitern unterdrückt wurde. Midianiter, das waren eigentlich bloß Nomaden. Aber die hatten eine Wunderwaffe, mit der sie andere Stämme ausrauben konnten. Und diese Wunderwaffe hatte 4 Beine und einen Höcker. Das waren nämlich Kamele. Die Midianiter, diese Nomaden, hatten es geschafft, diese wilden und bissigen Viecher mit dem Höcker auf dem Rücken zu dressieren. Von da ab waren sie unschlagbar. Blitzschnell konnten sie über Dörfer und Felder herfallen. Von oben herab konnten sie alles niedermachen, was sich ihnen in den Weg stellte. Kämpfen konnte man gegen sie vom Boden aus ja schlecht. Und verfolgen konnte man sie auch nicht. Sie waren viel zu schnell wieder weg. Und immer, wenn die Israeliten geerntet hatten, kamen die Midianiter angerauscht, raubten die Ernte und die Menschen in Israel litten große Not. In den Versen vor unserem Text, also am Anfang von Richter 6, da wird beschrieben, dass das schon 7 Jahre so ging und die Israeliten sich schon in Schluchten und in Berghöhlen vor den Midianitern versteckten. Wie Heuschrecken, so lesen wir, fielen die Midianiter 2 bis 3 Mal im Jahr über das Land her, nahmen mit, was nicht nied- und nagelfest war und verwüsteten das Land. Und in dieser Not erinnerte sich das Volk an Jahwe, an ihren Gott und flehten um Hilfe. Und als dann mal wieder Erntezeit war, passierte Folgendes. Ich lese Richter 6, 11 bis 24. Der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra, die dem Abiezeriter Joasch gehörte. Sein Sohn Gideon war gerade dabei, in der Kelter Weizen zu dreschen, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte zu ihm, der Herr ist mit dir, du starker Held. Doch Gideon sagte zu ihm, ach mein Herr, ist der Herr, der Gott, wirklich mit uns? Warum hat uns dann all das getroffen? Wo sind denn alle seine wunderbaren Taten, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Sie sagten doch, wirklich, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt. Jetzt aber hat uns der Herr verstoßen und uns den Händen der Midianiter preisgegeben. Da wandte sich der Herr ihm zu und sagte, geh und befrei mit der Kraft, die du hast, Israel aus der Faust Midians. Siehe, ich sende dich. Gideon entgegnete ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel befreien? Sieh doch, meine Sippe ist die schwächste in Manasse und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Doch der Herr sagte zu ihm, weil ich mit dir bin, wirst du Midian schlagen, als wäre es nur ein Mann. Gideon erwiderte ihm, wenn ich dein Wohlwollen gefunden habe, dann gib mir ein Zeichen dafür, dass du selbst es bist, der mit mir redet. Entferne dich doch nicht von hier, bis ich zu dir zurückkomme. Ich will eine Gabe für dich holen und sie vor dich hinlegen. Er sagte, ich werde bleiben, bis du zurückkommst. Gideon ging ins Haus hinein und bereitete ein Ziegenböckchen zu, wie ungesäuerte Brote von einem Eva Mehl, das sind circa 10 bis 12 Kilo. Er legte das Fleisch in einen Korb, tat die Brühe in einen Topf, brachte beides zu ihm hinaus unter die Eiche und setzte es ihm vor. Da sagte der Engel des Gottes zu ihm, nimm das Fleisch und die Brote und lege sie hier auf den Felsen, die Brühe aber gieß weg. Gideon tat es. Der Engel des Herrn streckte den Stab aus, den er in der Hand hatte, und berührte mit seiner Spitze das Fleisch und die Brote. Da stieg Feuer von dem Felsblock auf und verzehrte das Fleisch und die Brote. Der Engel des Herrn aber war Gideons Augen entschwunden. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn gewesen war, sagte er: Weh mir, Herr und Gott, ich habe den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Der Herr erwiderte ihm: Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Gideon errichtete an jener Stelle einen Altar für den Herrn und nannte ihn: Der Herr ist Friede, Jahwe Shalom. Der Altar steht bis zum heutigen Tag in Ophra, der Stadt der Abiresiter. Liebe Schwestern und Brüder, die Berufung des Gideons möchte ich mit euch unter drei Fragen betrachten, die auch für uns interessant sind. Erstens, wo und wann beruft Gott? Zweitens, wen beruft Gott? Und drittens, wozu beruft Gott? Zum Ersten, wo und wann beruft Gott? Und wir lesen und hören, Gott beruft mitten im Alltag. Ich denke, Engel Gottes sind wahrscheinlich daran gewöhnt, verrückt klingende Befehle auszurichten und an ungewöhnliche Orte geschickt zu werden. Und dieser Engel lässt sich zunächst wie ein Wanderer unter einer Eiche nieder und schaut einem jungen Mann bei der Arbeit zu. Und dieser junge Mann wiederum tut etwas völlig Verrücktes. Er drischt Weizen in einer Kelter. Kelter, das war ein Erdloch, oft in Höhlen oder in Hütten im Weinberg, wo die Trauben drin gesammelt wurden und dann, meist durch kräftiges Stampfen mehrerer Männer, der Most aus den Beeren rausgepresst wurde. Also ein tiefes Erdloch. Gedroschen wurde normalerweise auf einer Tenne, das heißt auf einer erhöhten Stelle, wo der Wind wehte und, wie wir so sagen, die Spreu vom Weizen trennen konnte. Also wenn der Bauer mit dem Dreschflegel auf die Ähren schlug, und weil die Spreu, das heißt diese dünnen Schalen um das Weizenkorn, ja viel leichter sind als die Körner, trennte der Windzug dann Schalen und Körner. Weizen in einer Kelter zu dreschen, ist so kurios und mühsam wie Autowaschen und Autopolieren im strömenden Regen. Warum macht Gideon so etwas Verrücktes? Aus Angst. Aus Angst vor den Midianitern. Auf einer Tenne, ja, wäre er ja weithin sichtbar gewesen, wie so auf dem Präsentierteller. Und außerdem hätten die Schläge des Dreschflegels meilenweit Gehalt. Deswegen Arbeit in der Kälte, total mühsam. Und Gideon ist völlig damit beschäftigt. Er ging in seine Arbeit auf. Aber guckt er sich ängstlich um, klar. Er ist so beschäftigt mit seiner Arbeit, er rechnet gar nicht damit, dass Gott ihn in seinem Alltag begegnet. Wobei es ein Irrglaube ist, zu denken, Gott würde nur in besonderen Situationen, an bestimmten Orten, unter außergewöhnlichen Umständen zu uns Menschen reden. Sicher, am Sonntag im Gottesdienst dürfen wir sicherlich besonders das Reden Gottes erwarten, aber Gott beschränkt sich ja nicht darauf. Gott redet auch am Montag, am Dienstag, am Mittwoch und so weiter. Gott redet mitten in unseren Alltag hinein. Aber vielleicht sind ja wir, genauso wie Gideon, total beschäftigt mit dem täglichen Kleinkram, der uns auffrisst, rackern uns ab wie Gideon. Und doch spricht Gott in diese Lage hinein. Mitten in unserem Alltag will er uns begegnen, obwohl wir da oft ja gar nicht an ihn denken. Das kann ganz unterschiedlich passieren. Eine unerwartete Begegnung mit einem Menschen, eine Liedzeile, die mir nicht mehr aus dem Kopf geht, vielleicht das Losungswort für den Tag oder ein Gedanke, der sich einnistet, was auch immer. Wichtig für uns ist zu wissen, Gott beruft auch mitten im Alltag. Und das Zweite, wen beruft Gott denn? Der Engel sieht da diesen jungen Mann, Gideon heißt er, das heißt eigentlich übersetzt Zerstörer, Holzfäller, Kämpfer. Und er sieht diesen jungen Mann, wie der völlig verschwitzt in der Kälte rackert, sich immer wieder ängstlich umschaut und vorsichtig auf den Weizen eindrischt. Also nichts von Kämpfer oder Zerstörer eher das Bild eines totalen Angsthasen. Und wie muss der Engel sich vorgekommen sein, als er diesen jungen Mann im Auftrag Gottes dann anspricht, Gott mit dir, du starker Held. Und wie muss sich erst Gideon vorgekommen sein, als er das hört, Gott mit dir, du starker Held. Vielleicht hat er sich umgeguckt und gesagt, hey, ist hier noch einer? Ich kann doch wohl nicht gemeint sein. Und er hat recht. Bei uns würde Gideon als Bewerber für einen leitenden Posten in jeder Personalkommission durchfallen. Zu jung, völlig unerfahren, mangelnde Bildung, vor allem aus der falschen Schicht. Menschlich betrachtet fehlen Gideon sämtliche Qualifikationen, die er als Führer brauchte. Im Gegenteil, Gideon war ein Angsthase, jemand mit wenig Selbstwert, dafür ein heftiges Minderwertigkeitsgefühl. Und außerdem war Gideon zutiefst frustriert, enttäuscht und hatte schon resigniert. Dass Gideon ein Angsthase war, zeigt sich daran, dass er den Weizen in der Kälte drosch. Dass Gideon frustriert und resigniert war, zeigt sich in seiner Antwort, als der Engel ihn anspricht mit Gott mit dir, du starker Held. Gideon sagt da, also mein Herr, wenn Gott mit uns wäre, ja, dann säßen wir jetzt nicht so in der Patsche. Was ist denn mit all den tollen Taten Gottes, von denen die Alten immer erzählen? Das sind doch nur Geschichten von gestern. Wo ist denn Gott jetzt? Wir haben doch sowieso keine Chance. Uns hilft doch keiner. Wir müssen sehen, irgendwie durchzukommen. Also, was soll das Gerede? Gott mit dir, du starker Held. Und mit dieser inneren Einstellung unterscheidet sich Gideon überhaupt nicht von seinen Volksgenossen. Ganz Israel hatte Angst, war frustriert und hatte sich seinem Schicksal beziehungsweise den Midianitern ergeben. Gideon war einer von Tausenden in Israel, kein Held, keiner mit besonderen Gaben und Fähigkeiten oder gar mit Siegeswillen. Ein schwacher Mensch, der irgendwie mitschwimmt im Strom der Zeit und versucht, irgendwie klarzukommen. Also jemand wie du und ich. Und genau diesen schwachen, müden, enttäuschten, diesen Angsthasen beruft Gott und sagt zu ihm, geh und befrei mit der Kraft, die du hast, Israel aus der Faust. Da wandte sich der Herr ihm zu und sagte, geh und befrei Israel mit der Kraft, die du hast, aus der Faust Midians. Liebe Schwestern und Brüder, ich finde die Formulierung hier sehr tröstlich, die da steht. Da wandte sich der Herr ihm zu. Und interessanterweise im Urtext steht an dieser Stelle nicht der Engel, sondern da steht Jahwe, da steht direkt Gott. Gott wandte sich ihm zu. Gott wendet sich Gideon zu. Das heißt, er nimmt Gideon in den Blick. Er wendet seine volle Aufmerksamkeit ihm zu. Das heißt, er nimmt auch all seinen Frust und seine Angst wahr und nimmt es ernst. Liebe, Güte, Freundlichkeit ist in diesem Blick Gottes drin. In der klassischen Formulierung des aaronitischen Segens heißt es ja, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Versteht man heute gar nicht mehr. Gemeint ist der Herr, wende sein Angesicht dir freundlich zu, so wie hier dem Gideon. Und dann beauftragt Gott den, der sich selbst für völlig ungeeignet hat. Und sagt, geh, befrei Israel in der Kraft, die du hast. Und dann kommt Gideons geringer Selbstwert. Sein Minderwertigkeitsgefühl oder sein Mikro, sein Minderwertigkeitskomplex, der kommt zum Vorschein. Er sagt, ach mein Herr, womit soll ich Israel befreien? Sieh doch, meine Sippe ist die Schwächste in Manasse und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Er sagt also, meine Familie hat in unserem Stamm Manasse, der sowieso einer der geringeren in Israel ist, überhaupt nichts zu melden. Meine Sippe ist völlig unbedeutend, einflusslos. Wir haben keine Lobby, geschweige denn irgendein Führungsanspruch in Israel. Und außerdem, in meiner Familie bin ich zudem noch der Jüngste. In einer Gesellschaft, in der der Erstgeborene alles erbt, macht das einen Unterschied. Noch nicht meiner Familie habe ich was zu melden. Also, womit soll ich Israel befreien? Dies ist eine Nummer zu groß für mich. Das geht nicht. Ich nicht. Liebe Schwestern und Brüder, können wir Gideons Reaktion nicht gut nachvollziehen? Denken wir nicht genauso? Ich bin doch nur einer von Tausenden. Ein kleines Rädchen im Getriebe. Wer bin ich denn schon? Was kann ich schon bewegen? Gott kann mich unmöglich meinen. Meine Fähigkeiten und Möglichkeiten sind gering. Ich fühle mich doch oft so hilflos und schwach. Wie soll ich ein Zeuge Jesu Christi in dieser Welt sein? Andere sind da doch viel besser geeignet, ich nicht. Und es ist auch aus dieser Berufungsgeschichte des Gideons können wir für uns lernen, solche Minderwertigkeitsgefühle sind bei Gott nicht nötig. Jesus ist nicht gestorben für Helden, für Mächtige, für Großartige, für Starke und Mutige. Jesus starb für jede und jeden, egal wie klein, schwach, unbedeutend, ängstlich, verzagt und so weiter. Gott beruft keine Helden, Gott braucht keine Helden. Gott hat andere Maßstäbe. Gott beruft Normalos, so wie dich und mich und Gideon. Und wenn der Engel zu Gideon gesagt hat, du starker Held, dann wollte er ihn garantiert nicht verspotten. Und das ist auch keine Aussage über das, was er sieht, was Gideon ist, sondern das ist eine Aussage darüber, was aus Gideon mit Gottes Kraft und Hilfe werden kann. Und so sieht Gott auch in uns nicht das, was wir sind, sondern das, was wir für ihn werden können. Gott will auch uns segnen und zu seinen Werkzeugen machen. Solche Menschen, die sich selbst für schwach und hilflos halten, die beruft Gott. Das dritte, wozu beruft Gott? Geh und befrei in der Kraft, die du hast, Israel aus den Händen der Midianiter. Gideon soll Israel befreien aus der Unterdrückung durch die Midianiter. Und auch unser Auftrag, liebe Schwestern und Brüder, ist, Menschen zu befreien. Zu befreien aus Angst, aus Sorge, aus Verzweiflung, aus innerer und äußerer Not. Befreien durch die freimachende Botschaft von der Gnade und Liebe Gottes in Jesus Christus. Wie viele fühlen sich einsam und verlassen, allein, hilflos, ausgeliefert all dem, was um sie herum passiert, was so über sie kommt wie damals die Horden der Midianiter. Und wie vielen wird wie damals den Israeliten der Lebensmut geraubt. Und wir gehören ja oft selbst auch dazu. Und dabei haben wir doch eine befreiende Botschaft, nämlich Gott ist für dich. Gott ist für dich da. Gott ist an deiner Seite. Das Kreuz, das ist das Zeichen, dass Gott auch Schmerzen, Leiden, Not und auch den Tod nicht scheut, um uns ganz, ganz nahe zu sein in jeder Situation. Und es gibt niemand in keiner Situation, bei dem Gott nicht da sein will. Gott ist für alle da und Gott ist immer da. Er will uns und allen Menschen nahen sein. Und so sagt er dann auch dem Gideon, weil ich mit dir bin, wirst du Midian schlagen, als wär's nur ein Mann. Weil ich mit dir bin. Diese Zusage für Gideon, das ist die Grundzusage für allen Berufenen, auch für uns. Und mit dieser Zusage, ich bin mit dir, kann Gideon losgehen. Wie das dann weiter passierte, das hören wir in den nächsten Sonntagen. Interessant ist noch ja, dass Gott zu ihm sagt, geh in der Kraft, die du hast und befreie Israel. Er sagt nicht, also jetzt machen wir erstmal einen Grundkurs in Leitung und Kriegsführung. Gott sagt auch nicht, jetzt gehst du erstmal in Trainingslager für geistliche Führungskräfte. Jetzt wirst du erstmal ein richtiger, guter Israelit oder ähnliches. Nein, Gott erwartet von uns nicht mehr als das, was wir haben und können. Geh in der Kraft, die du hast. Worauf es ankommt, ist, dass wir das, was wir können und haben, einsetzen. Egal wie viel oder wenig es ist. Dass wir es einsetzen im Auftrag Gottes. Gott sagt auch zu uns, geh in der Kraft, die du hast. Und er sagt nicht, geh in der Kraft von Mutter Teresa, von Martin Luther, von Dietrich Bonhoeffer, von Frère Roger oder von wem auch immer. Sondern geh in der Kraft, die du hast. In der Kraft, die ich Gott dir zutraue. Du musst nur eins wissen. Ich will mit dir sein. Gideon ist nicht sofort zum großen Glaubenshelden geworden. Er war weiterhin ängstlich und brauchte viel Ermutigung durch Gott. Aber Gideon war gehorsam. Er hat sich auf Gott und seine Berufung eingelassen. Und Gott hat diesen zaghaften Gehorsam bestätigt durch seine Hilfe, durch sein Eingreifen. Hören wir später davon. Zum Schluss noch, ich staune über die große Geduld Gottes mit seinen Leuten, mit seinen Berufenen, auch hier in dieser Geschichte. Gideon bittet ja den Engel zu warten, bis er ihm etwas zu essen bringt. Und ganz ehrlich, ein Ziegenbock schlachten und zubereiten, circa 10 bis 12 Kilo Mehl zu Broten zu verarbeiten und zu backen, wird jede Hausfrau mir bestätigen, das hat lange gedauert. Gideon muss ja auch erst noch nach Hause laufen und dann wieder zurückkommen. Und so lange wartet der Engel geduldig unter der Eiche auf Gideon. Gut, dass Gott so viel Geduld mit uns hat, auf uns wartet. Und nicht müde wird, uns immer wieder daran zu erinnern, dass er, der allmächtige Gott, mit uns ist und bei uns bleibt. Kleiner Hinweis am Rande, wer genau zugehört hat oder es vielleicht heute nochmal nachliest in Richter 6, der weiß jetzt, wer den heißen Stein als fettlose Zubereitung für Fleisch erfunden hat. Was sagt uns also die Berufung Gideons für uns? Zum Ersten, Gott beruft mitten im Alltag. Zum Zweiten, Gott beruft keine Helden, sondern Normalos, ohne besondere Fähigkeiten und Gaben. Und Gott hat sogar für Angsthasen Verwendung. Das Dritte, Gott hat auch einen Auftrag für uns. Wir haben eine befreiende Botschaft. Man könnte auch sagen, die Berufungsgeschichte des Gideons ist wie eine Bebilderung der Jahreslosung, die wir für dieses Jahr haben. Wo Gott sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.